wenn wir Kinder wären und wir jetzt von unseren Eltern in der Kita weggebracht worden wären, dann hätten unsere Eltern zu der Kita-Erzieherin gesagt, sowas wie, die haben sehr schlecht geschlafen, es kann sein, dass die heute ein bisschen grummelig sind. Und dann hätten wir uns grummelig dann ins Spielezimmer gelegt und wären sofort eingeschlafen oder hätten heimlich Schokolade gefressen und gestritten mit anderen Kindern.
Heimlich Schokolade gefressen, finde ich. Hast du heimlich Schokolade im Kindergarten gegessen?
Nee, aber ich erinnere mich, dass ich manchmal, wir hatten Bäcker im Dorf, und der hatte eine Delikatesse, die ich auch danach noch nie wieder in meinem Leben irgendwo gefunden habe, nämlich ein Schinken-Käse-Croissant. Es war wirklich so ein, also es war auch kein, es war ein sehr ordinäres Croissant. Ich würde sagen, es war nicht mal ein richtiger Blätterteig, es war köstlich. Und dann war da drin wirklich so kleine Bacon-Stückchen, diese Würfel, die man auch so vorgeschnitten im Supermarkt bekommt. Und so ein undefinierbarer Käse, der aber nicht mehr so richtig als Käsescheibe wahrnehmbar war, sondern der hat sich so auf den gesamten Blätterteig innen gelegt. Und manchmal durfte ich ein Schinken-Käse-Croissant als Mittagessen für den Kindergarten bekommen, wenn ich irgendwie besonders schlecht gelaunt war oder meine Eltern eh Brötchen holen mussten. Und wenn ich das hatte, dann hatte ich so diese kleine Bäckertüte in meinen Pfötchen und bin in der Minute, in der ich im Kindergarten bin, habe ich mich an den Mittagessentisch gesetzt und habe das Schinken-Käse-Croissant gefressen, so um 9.05 Uhr, eine halbe Stunde nach dem Frühstück. Und dann hatte ich natürlich auch nichts mehr zum Mittagessen und dann musste ich irgendwie wie so ein Arschloch Gurken-Snacks bekommen von den Erzieherinnen.
Bist du hangry?
Was, bin ich hangry?
Aber hangry, ja. Also so, wenn du hungrig bist, bist du dann angry, hangry?
Ja, schon. Ja. Leider. Du auch?
Habe ich auch ganz toll. Ja, habe ich auch ganz toll. Ich habe noch nicht gefrühstückt, möchte ich nur sagen.
Ah, toll. Ich hab dann auch nicht mehr zu Abend gegessen, weil ich dachte, ich war dann um 8:30 im Hotel nach der Aufzeichnung. Nee, Ragazzi, heute geht's wieder los, wenn ihr die Folge hört. Und dann habe ich, es lohnt sich nicht mehr. Und heute Morgen hatte ich keine Energie für Menschen.
Ja, ja, kenne ich.
So, und dann habe ich mir nur schnell einen Kaffee gehabt, bin reingehuscht. Und hätte ich hier ein Schinken-Käse-Croissant, würde ich das jetzt heimlich essen.
Also ich war ja gestern in Köln bei einer Fernsehaufzeichnung.
Herrlich.
Ja.
Wie bitte?
Ja, bei zwei Menschen, wo ich mich gefreut habe, dass sie mich gefragt haben, ob ich in die Sendung kommen könnte und das auch genauso gerne dann bedient habe, indem ich gesagt habe, kriege ich hin, machen wir, finde ich super. Und bin dafür sehr früh los zu Hause mit dem Zug nach Köln und war dann kurz da in der Aufzeichnung und dann bin ich wieder zurück mit dem Zug nach München. Und ich habe Angst vor einer Situation. Ich war noch sehr müde aufgrund dessen, dass wir ja vor ein paar Tagen erst diese 24 Stunden gehabt haben.
Von denen ich gleich alles wissen möchte, natürlich.
Ja, und ich habe nicht so viel geschlafen, wirklich. Also das ist so, ich finde, wenn du einmal so rauskommst aus so einem Rhythmus, dann ist es nicht so zuträglich, dass dein Rhythmus eher ist, wenn du Schlaf kriegen kannst, nimm ihn dir. Dann fühlt sich das schlecht an, in einem Alltag das einzubauen. Das kann man an so einem Arbeitstag einbauen, ja, wenn das heißt, so jetzt haben wir mal hier 2,5, 3 Stunden Luft, leg dich besser mal hin und sammel deine Kräfte, dann ist das cool. Aber wenn das dann so in den normalen Alltag wieder geht, ist das schwer zu vermitteln, dass man sagt, hey Leute, jetzt bräuchte ich irgendwie nochmal so 2 Stunden Schlaf. Ich lege mich nochmal kurz hin. Das ist auch ganz gut so, dass man eigentlich diesen Modus irgendwann mal auf dem Planeten Erde entwickelt hat, dass man sagt, wenn es draußen dunkel wird, gehen die Leute schlafen und wenn es hell ist, sind sie wach. Also da bin ich sehr glücklich drüber. Das habe ich vorher nie so wertzuschätzen gewusst. Das weiß ich jetzt erst seit dem Wochenende, dass das ein sehr schöner Modus ist, um zu leben. Ich könnte auch umgekehrt leben, wenn man hätte das ja nicht anders gekannt dann, da würde ich mich auch mit anpassen können, glaube ich, aber es macht schon total Sinn, wie wir das machen, möchte ich nur kurz festhalten, weil das ist eine große Erkenntnis meinerseits. Jetzt war es aber so, dass ich mit dieser Aufzeichnung dann, wo ich gestern da war, in so einer Situation gewesen bin, dass ich das A sehr gerne gemacht habe, aber B schon morgens gemerkt habe, dass ich sehr müde bin, als ich losgefahren bin und habe mich dann aber, ich will jetzt nicht sagen gequält auf der Hinfahrt mit dem Zug, habe aber gedacht, nee, wenn du jetzt einschläfst, kann es sein, dass du nachher richtig müde bist. Du darfst auf gar keinen Fall einschlafen. Auf der Heimfahrt kannst du einschlafen. Und ich habe mich wirklich Köln Hauptbahnhof in den Zug gesetzt, habe die Augen zugemacht und bin zwischendurch immer mal wieder wach geworden. Aber eigentlich erst in München am Hauptbahnhof morgens um 12:45, weil er ein bisschen Verspätung hatte. Und dann war es aber so, dass ich zwischendurch immer wach geworden bin, weil mein Mund so trocken war, weil ich lag halt so im Zug.
Er hat es eine elegante Art zu schlafen mit dem
Mir tut auch alles weh heute, weil ich finde, man kann, und da muss ich jetzt einen großen Vorwurf machen. Mein Vorwurf an die Deutsche Bahn ist es nicht, dass sie zu spät sind. I don't fucking care. Das kennt man von euch, das rechnet man mit ein, das ist okay. Dass das Bordbistro mal nicht auf hat, so what? Ja, also, dass es kein warmes Essen gibt oder keine Getränke. Natürlich kann das passieren. Wenn ein Ticket 300 Euro kostet, ist das vollkommen legitim. Und mein Vorwurf an die Deutsche Bahn ist, eure Stühle sind so verschissen nochmal unbequem, da kann man einfach nicht drin pennen. Warum geht das nicht? Und jetzt kommt aber mein nächstes Ding. Ich habe immer so Angst, dass man mich fotografiert, wenn ich so in einem öffentlichen Verkehrsmittel bin. Und ich schwöre dir, und das ist ein expliziter Aufruf an die beiden netten jungen Frauen, die eingestiegen sind in Frankfurt am Flughafen. Und ich erkenne, wenn man sich anguckt, ob man mich erkennt oder ob man einfach so wie durch andere Leute, die man nicht kennt, durchguckt. So, aber die haben definitiv beide so reagiert wie, ach witzig, guck mal, wer da sitzt. Und kamen gerade von einer Reise, waren kichrig drauf und waren gut drauf. Deswegen bin ich auch so wach geworden, weil die waren sehr laut mit ihren großen Koffern. Und dachte mir dann so, ach ja, hallo, hab dann so freundlich genickt und gegrinst. Und dann haben sie auch so freundlich genickt und zurückgegrinst im Sinne von, ja, wir lassen dich in Ruhe, hast ja anscheinend gerade geschlafen. Und dann begab sich's aber so, dass es so eine Viertelstunde später, wenn man noch nicht so richtig weggedöst war, wie ich merkte, und kennst du das, wenn man schläft, spürt man manchmal, ob jemand neben dem Bett steht und dich beobachtet zum Beispiel. Also man merkt, dass jemand anwesend ist.
Mhm.
Und ich war so im Schlaf und dachte mir, da ist doch jetzt gerade safe jemand stehen geblieben. Und dann dachte ich mir, aber steht der jetzt in meine Richtung und guckt mich an und die andere Richtung, so Gedanken, die man dann so hat, und wollte dann aber auch nicht den Moment haben, dass ich die Augen aufmache und jemand dabei erwische, wie er mich anglotzt, weil das wäre mir viel, viel unangenehmer gewesen, glaube ich, als der Person. Und dann habe ich aber gemerkt, eine Person geht schon weiter, alles cool. Und die saßen so 3-4 Reihen hinter mir und dann sagten die, dann höre ich sie sagen zu ihrer Freundin, guck mal. Und dann hat sie ihr, gehe ich schwer davon aus, ein Foto von mir gezeigt. Und dann sagt die andere, oh mein Gott, hat tierisch angefangen zu lachen. Und dann sagt sie, nicht so laut, sonst wird der wach. Und ich schwöre dir, ich lag so in der Bahn. Und sie hat einfach eiskalt ein Bild von mir gemacht und hat es ihrer Freundin gezeigt. Ich möchte, also poste es gerne, falls du das hörst, falls du ein geiler Pfeil sein solltest und das hörst. Ihr seid zu zweit, du hattest eine Brille an und ein hellblaues Hemd. Bei deiner Freundin habe ich nicht so genau hingeguckt, weil die war so hinter dir halb verdeckt, das konnte ich nicht sehen. Aber du hattest eine Brille an und ein hellblaues Hemd. Und einer von euch beiden hat ein Foto von mir gemacht, da bin ich mir 100% sicher. Und ich hätte dieses Foto gerne, aber ich möchte es nicht privat geschickt bekommen haben. Ich möchte, dass du es postest und mich vertagst, weil ich würde es sehr gerne reposten, weil ich einfach gerne mal wissen wollen würde, wie sehe ich aus, wenn ich so im Zug liege, mit dem Kopf irgendwie an der Wand oder weiß ich nicht was. Ey, mir tut wirklich alles weh heute Morgen, und dass dieses Foto jetzt noch davon existiert, das würde mir total helfen, wenn ich zum Physio gehe und sage, guck mal, ich glaube, irgendwo da müsste der Schmerz sein, weil aus dieser Position heraus ist der entstanden.
Geheimnisvolle Frankfurter Reisende, die frecherweise Fotos von deutschen Fernsehprominenten macht, meld dich bei uns oder poste das Foto direkt.
Ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich aufstehe und rübergehe und sage, hast du gerade ein Foto von mir gemacht? Aber das wäre mir unangenehm gewesen, wenn die Situation eine ganz andere gewesen wäre. Aber wahrscheinlich hätte sie es auch nicht bejaht. Aber es war einfach so ein guter Moment. Es waren bestimmt so viele, weil das Krasse war ja, als ich eingestiegen bin in Köln, war der Zug bumsvoll. Und da waren gefühlt 50 Menschen um mich herum. Und als ich ausgestiegen bin in München, war kein Mensch mehr da.
Vielleicht hast du einfach ganz doll gepupst die ganze Zeit im Schlaf.
Habe ich tatsächlich.
Okay, krass.
Ja. Das war meine Summary.
Ich komme ja gerade erst in die Phase, wo ich merke, dass in vielen Situationen irgendwo, also in so einem Zug, mittlerweile immer irgendwelche Leute sind, die einen erkennen und dann gucken die einen so an. Und das war vor ein paar Jahren bei mir noch deutlich nischiger. Und ich merke, dass ich damit nicht richtig gut umgehe. Also ich bin da sehr empfindlich. Also nicht, weil ich den Leuten Vorwurf mache.
Also eine Sache, die ich dir von Anfang an mitgeben kann, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber es ist ganz wichtig, dass du da jetzt einmal kurz zuhörst. Was immer hilft, ist, wenn du einfach so machst.
Mittelfinger?
Ja.
Ja, okay, danke.
Ja.
Das ist eine gute Idee.
Ja, einfach, wenn die dich angucken, Mittelfinger zeigen.
Ficko, sag ich dann noch dazu.
Ficko!
Ficko! Dass ich dann auch manchmal so, ich spiele dann so eine Internet-Sophie im echten Leben. Weil wenn ich merke, da sind so zwei Power-Millennials mit rot gefärbten Haaren neben mir, dann weiß ich, ja, die kennen mich von Twitter. Und dann versuche ich so zu sein, wie die glauben, wie ich sein sollte. Nicht, dass ich jetzt im echten Leben, genau wie du ja auch nicht, groß anders bin. Also man spielt ja jetzt keine krasse Rolle.
Nee.
Aber es gibt so Kleinigkeiten, wo man denkt, nee, die wären bestimmt enttäuscht, wenn ich jetzt den Kaffee mit Kuhmilch bestellen würde. Ich nehme jetzt mal... ich bestelle jetzt mal die Erbsenmilch, aber auch mit so einem Habitus, als hätte ich noch nie in meinem Leben überhaupt ein tierisches Produkt zu mir genommen. Und zwar auch nur in der Hoffnung, dass sie nach Hause gehen und sagen, ja, das ist schon toll. Ja, ja, total toll. Ich habe das habe ich aber schon immer, seit ich jede Art von Job mache in der Öffentlichkeit. Buchläden, ja. In Buchläden bin ich, seit ich Bücher schreibe, also seit 7 Jahren oder so, immer nur so eine ganz komische Hülle von mir selbst. Ich gehe in so einen Buchladen und stehe dann auf einmal vor Büchern, die mich überhaupt nicht interessieren, aber nur weil ich weiß, dass der Buchhändler mich erkannt hat. Und dann möchte ich, dass der denkt, dass ich eigentlich gerade überlege, ob ich Adorno kaufe, während ich in Wahrheit nur irgend so einen schmuddeligen Strandroman kaufen wollte, den ich mir dann aber heimlich bei Amazon bestelle.
Ja, verstehe.
Und ich gucke auch, das ist auch ganz komisch, habt ihr das in eurer Produktionsfirma? Manchmal stehen halt so meine Bücher rum. Und dann laufe ich immer ganz schnell an denen vorbei, so als würde ich gar nicht danach gucken, ob meine Bücher da stehen. Aber natürlich gucke ich als allererstes, ob meine Bücher da stehen. Aber ich mache das so nebensächlich.
Und ob deswegen, wir das bei uns in der Produktionsfirma haben? Meinst du, ob wir ein Regal haben, wo alle deine Bücher stehen?
Nein, ja, genau.
Haben wir nicht.
Nee, ich habe mich gefragt.
Da muss ich dich enttäuschen, weil wenn das die Erwartungshaltung ist, würde ich welche bestellen, dann würden wir die da hinstellen.
Ja, aber so 15 wäre mir schon wichtig.
Ja, mache ich eh immer. Also mache ich tatsächlich. Von Freunden, die Bücher geschrieben haben, bestelle ich immer 15, 20 und dann verschenke ich die.
Nee, ich habe mich gerade gefragt, ob wie du damit umgehst, wenn du irgendwo gucken willst, ob du wo hängst. Aber dann ist mir aufgefallen, dass jetzt...
Ach so, nee, ach so,
es gibt jetzt bei der Florida nicht so 7 andere Stars, die da stattdessen hängen könnten. Also ich glaube, der Pappaufsteller Joko wird schon gut vertreten sein bei der Florida.
Ja, da gab es aber auch hunderte von und die waren billiger, wenn man viele bestellt hat. Und es war lange... Das Publikum bei Wer steht mir die Show war ja Pappaufsteller Joko Winterscheid.
Stimmt, in der ersten Staffel, ne? Da habt ihr die Hallen nicht voll bekommen.
Ich glaube sogar die ersten 2, glaube ich sogar. Oder vielleicht sogar die ersten 3, ich weiß es gar nicht. Ab irgendeiner Staffel durften wir echtes Publikum haben.
Wärst du bereit für eine Vorzimmer-Winterscheid-Frage?
Oh,
oder wie ich gerne sage, Fotze-Winterscheid?
Ja, komm, Vorzimmer-Winterscheid, schieß los.
Dring, dring. Dring, dring.
Vorzimmer-Winterscheid? Weiß ich auswendig jetzt nicht, aber würde ich nachfragen. So, leider ist hier kein Name dabei. Aber die Nachricht liest sich folgendermaßen. Hallo, ich hätte eine Vorzimmerfrage. Was ist aus der Blitzeraktion geworden, in der Joko 17 Mal durch denselben Blitzer gefahren ist? Darf er schon wieder Auto fahren? Ist mir schon vor einigen Wochen geschickt bekommen und musste ich jetzt heute dran denken, dass es ein schöner Anlass wäre, weil ja die neue G-Klasse in der E-Variante vorgestellt wurde mit vielen von deinen, meinen lieben Kollegen, die nach Los Angeles geflogen wurden, um
wirklich
Werbung zu machen. Ja, Fahri Yardim hat schön mit Bradley Cooper Werbung für die EG-Klasse gemacht in L.A.
Power up.
Ich lüge nicht. Und deswegen dachte ich, das ist so ein schöner Anlass, mal über diese Blitzeraktion zu sprechen. Darfst du schon wieder Auto fahren? Erinnerst du dich überhaupt? Du guckst mit gerunzelter Stirn in die Kamera, als würdest du das allererste Mal davon hören.
Ich erinnere mich, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan mehr von der G-Klasse.
Ach, da bist du jetzt gerade.
Ah. Das ist eher die schockierendere Nachricht. Nee, ich weiß nicht, ich fand die G-Klasse mal cool, aber finde sie gar nicht mehr cool. Das möchte ich einfach nur mal sagen. Weil ich finde irgendwie, die G-Klasse ist mir, das ist mir zu inflationär geworden, wer alles eine G-Klasse fährt.
Also man muss vielleicht einmal alle, die nicht in München im Käferzelt wohnen, quasi reinholen. G-Klasse.
Ey, Berlin genauso. Jetzt tu nicht so, als wäre das ein München-Ding.
Ich meine jetzt nur, es gibt mit Sicherheit geile Pfeile. Also vor ein paar Wochen habe ich erzählt, dass ich nicht weiß, wie man rausfindet, ob man Diesel oder Benzin tankt.
Ja.
Und sehr, sehr viele geile Pfeile haben geschrieben, danke, das geht mir ganz genauso. Ich glaube also, dass es durchaus die einen oder den anderen gibt, der jetzt nicht auswendig weiß, was eine G-Klasse ist.
Okay.
Das teuerste, krasseste, größte Mercedes-SUV-Modell sieht aus wie so ein Jeep. Mit dem kann man tatsächlich wirklich irgendwelche Steinwände hochfahren und Steilwände. Wird aber vor allem dafür benutzt, von Rappern in der zweiten Reihe auf dem Kudamm zu parken, um schnell bei Hermes was zurückzugeben. Also es ist eigentlich so ein protziges Promi-Auto. Shirin David hat eine rosa G-Klasse. Das ging sehr durch die Medien vor ein paar Jahren. Sind wahnsinnig teuer, die kriegt man auch nicht. Und jetzt gibt es eine EG-Klasse, was natürlich witzig ist für einen Jeep und also für so eine Jeep-artige SUV-Geschichte.
Aber der hat ja vorher schon 3 Tonnen gewogen, da muss er jetzt 6 Tonnen wiegen, weil da 3 Tonnen Batterie drin sind, damit sich das Ding fortbewegt. Also das ist so, also bei dem Auto, ich bin wirklich, ich war jahrelang ein Riesenfan von diesem Auto, weil ich fand den so toll. Ich hatte einen Onkel, der hatte eine und das war für mich immer so der Onkel, zu dem man aufgeschaut hat. Es gibt ja immer so das eine per Familienmitglied, wo man denkt so, oh, so möchte ich mal werden, wie Lothar. Lothar war cool. Lothar
hatte auch einen Onkel Lothar.
Ja,
ja, hat aber er hatte keine G-Klasse, gewohnt? Der hatte irgendeinen schicken Sportwagen. Vielleicht, vielleicht sind wir verwandt miteinander.
Boah, stell dir mal vor.
Das wäre so toll, wenn das jetzt rauskommen würde. Dann müssten wir uns trennen.
War dein Onkel Lothar auch eine Rotlichtgröße?
Nee, war dein Onkel eine Rotlichtgröße?
Vielleicht.
Solltest du das Familienbusiness übernehmen, wärst du eigentlich fast Zuhälter geworden, aber dann hast du dich doch noch für einen seriösen Job entschieden.
Ja, nein, aber der hatte immer eine und die gibt es ja schon seit den 80ern, diesen eigentlich ein wunderschönes Auto, je älter es ist. Ich finde die neuen einfach nicht schön. Das ist echt geil, wenn du so ein, keine Ahnung, 82er, 83er, 84er Jahrgang hast, wo das Ding als Jagdauto benutzt wurde und damals schon sehr exklusiv gewesen ist dafür. Aber ich finde die neuen einfach potthässlich. Das wollte ich einfach nur mal ganz kurz hier als Statement droppen.
Also deswegen finde ich auch die EG-Klasse lustig, dass es so ein unglaublich verbrauchsintensives Auto gibt, das völlig überflüssig für die Stadt ist und das immer nur von Leuten gefahren wird, die auch zeigen wollen, guck mal, wir können uns das leisten, und das ist immer so ein Statussymbol, und das auf einmal als E-Variante rauszubringen, finde ich lustig, und deswegen finde ich die neuen auch cooler als die alten, weil die neuen sind ja so Automatik, 360 Grad, Einparkhilfe, überall Kameras, also so richtig eine moderne Ausstattung für ein Stadtauto.
Aber genau das ist es.
Und das finde ich aber so lustig, dass es so Leute, so Autos gibt, mit denen du eigentlich die Sahara entlang fahren konntest, aber dass die eigentlich nur noch dafür ausgestattet sind, dass du beim Edeka gut seitlich einparken kannst. Und das ist so eine Ironie, die ich aber toll finde.
Dass du den Knopf hast, dass der dir anzeigt, wo die Parklücke erscheint, und dann drückst du drauf und der parkt automatisch ein. Das hat mit diesem Auto einfach nichts mehr
und
zu tun.
Und vor 40 Jahren wurde der von Anwälten benutzt, um Rehe zu schießen am Wochenende, damit man die noch ausweiten kann im Kofferraum. Und jetzt benutzt man den Kofferraum halt, um den Baby, den Kinderwagen gefaltet reinzubringen. Packen.
Genau. Aber kommen wir zurück zu den wesentlichen Themen. Ich bin 17 Mal geblitzt worden.
Also das Thema habe ich schon völlig vergessen. Warte, ich muss noch einmal kurz.
Ja.
Habe ich noch irgendeine Spürung zu einer G-Klasse? Ich bin ein einziges Mal so 500 Meter in der G-Klasse gefahren, weil Freunde eine haben. Ja, ich bin mit Shirin David befreundet, was soll ich sagen? Und I wish. Und es ist sehr interessant, als junge Frau so ein Auto zu fahren, weil du wirst abwechselnd angehupt von Leuten, die denken, da sitzt ein prolliger Mann drin. Und wenn die dann sehen, dass du als Frau dieses Auto fährst, fangen sie entweder an, aggressiv zu flirten, so an der Grenze von sexueller Belästigung, oder sie unterstellen dir sofort, dass du nicht Auto fahren kannst. Also es ist ein ganz komischer Vibe auch, dieses Auto. Ich glaube, es ist auch einfach, ich glaube, die ganzen Rapperinnen, die damit fahren, das ist auch seelisch viel Stress, das zu machen. Weil ich glaube, das will die deutsche Medienöffentlichkeit will das nicht sehen, dass eine Frau ein teures, zu verbrauchsintensives, überflüssiges Auto fährt. Aber die gute Nachricht für die Umwelt ist doch, es gibt jetzt eine EG-Klasse. Und da musst du als Jöko doch auch sagen, das ist der letzte nötige Schritt in Richtung Klimaschutz.
Absolut.
Ist jetzt gemacht.
Absolut. Gott sei Dank hast du mir das erzählt. Wenn wir hier auflegen, werde ich es mir sofort online bestellen.
Ja, absolut. Also anders würde ich dich auch nicht mehr ernst nehmen als jemand, dem die Umwelt am Herzen liegt. So, du wurdest 17 Mal geblitzt. Vorzimmer, Winterscheid.
Genau, Vorzimmer, Winterscheid, Frage. Ich bin 17 Mal geblitzt worden. Das ist tatsächlich, ich sag mal so.
So.
Das kann man jetzt schwer erklären. Also das war damals aus einem... Thilo Sarrazin hat damals dieses Buch geschrieben, wo er quasi gesagt hat, dass die Verrohung der deutschen Gesellschaft vor allen Dingen, glaube ich, damit zu tun hat, ich fasse das jetzt mal sehr, sehr allgemein zusammen, dass so viel ausländische Menschen zugezogen sind. Und dann haben Klaus und ich damals gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt quasi auf dem Rücken der Menschen, die hier irgendwie zugezogen sind, aus anderen Ländern gekommen sind, Menschen, die dieses Land am Ende ja, wenn man so will, überhaupt da erst hingebracht haben, wo es ist, also alles das, was wir an Reichtum in diesem Land erarbeiten durften, industriell, wirtschaftlich, basiert darauf, dass alle Menschen damals gekommen sind. Und da hat er sich halt darüber nah aufgeregt in so einem Buch, dass auch die Folgegenerationen ja geblieben sind und die dann nicht abgereist sind. So wirklich alles sehr sinngemäß und sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Und dann haben wir gesagt, nee. Also dieses die Gesellschaft verdummt aufgrund dessen, dass so viele Kulturkreise bei uns leben, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, weil die Dümmsten, das sind immer noch wir. Und da haben wir eine Aktion gestartet und die hieß Gemeinsam Dumm. Da gab's dann so Sachen wie Klaas hat sich ein Bauchnabelpiercing machen lassen und so. Und ich bin an einem Abend tatsächlich auf der Frankfurter Allee, ist im hinteren Teil Richtung Ringcenter, ist ein
In welcher
Blitzer.
Stadt sind wir? Berlin.
Berlin, Entschuldigung.
Ah, okay.
Ist ein fest installierter Blitzer. Und da bin ich damals, da darf man 50 fahren. Und dann sind wir halt da durchgefahren. Und ich glaube, wir sind 20 Mal durchgefahren und 17 Mal habe ich es geschafft, dass der auslöst. Das heißt, ich bin aber nicht mit 100 da durch, sondern so mit 56, 57, 58. Also so immer so gerade auf der Schwelle, dass der auslöst, weil wir wollten halt nicht in die Situation kommen, dass das tatsächlich dann so ein Vergehen wird, dass wir, oder ich vielmehr, weil ich war ja der Lenker des Fahrzeugs, dass ich dann so ernsthafte Schwierigkeiten bekomme und dann irgendwann da, keine Ahnung, 50 Punkte gesammelt habe und meinen Führerschein nie wieder sehe. Was wir allerdings nicht wussten, war, dass es so etwas wie, und das ist tatsächlich dann der Vorwurf gewesen vom Straßenverkehrsamt, da kam dann hier von den Behörden so ein Schreiben, dass ich da 17 Mal mit überhöhter Geschwindigkeit durch diesen Blitzer gefahren bin, in einem Zeitraum von 1,5-2 Stunden, dass es so etwas wie eine Tatenmehrheit gibt. Also, dass das vorsätzlich passiert ist, sowieso. Und dass das am Ende natürlich bei 17 Mal dazu geführt hat, dass das schwer zu erklären ist, wie das 17 Mal passieren kann in so einem kurzen Zeitraum, weil ich sag mal, denen fehlte natürlich die Informationsebene. Das Auto war damals auf mich zugelassen. Das Auto war damals mein Auto. Das Auto, mit dem ich da. Nee, stimmt gar nicht. Das war, glaube ich, der Redaktionswagen, aber dann kam es in der Redaktion. Das
war die Redaktions-G-Klasse.
Genau, es war die Redaktions-G-Klasse. Wurscht, auf jeden Fall kam das Schreiben und man musste quasi sagen, wer war der Fahrer. Und dann kam dieses Schreiben dann in der Finalversion zu mir nach Hause. Und dann stand da halt wirklich drin, dass mir eine Tatenmehrheit vorgeworfen wird und dass ich mit einem Führerscheinentzug von bis zu 3 Jahren zu rechnen habe. Und dann war es so, warte mal ganz kurz, was? Wir sind doch immer nur so 5-6 Stundenkilometer da drüber gewesen. Und das war doch so eher als quasi Maßnahme, um aufzuzeigen, wir Deutschen sind ja genauso dumm. Herr Sarrazin sagt, das sind einfach nur die Ausländer, die dumm sind. Aber das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja genauso viele dumme Deutsche. Also was ist das für eine scheiß These, die der da aufgestellt hat? Das ist ja nicht richtig. Und diesen ganzen Überbau, den sieht natürlich der Bearbeiter beim Straßenverkehrsamt nicht oder wer auch immer da oder bei der Bußgeldstelle nicht, sondern sieht halt einfach nur, oh, gleiches Kennzeichen, gleicher Typ, 17 Mal, das ist auf jeden Fall eine besondere Situation. Den sollten wir mal anschreiben und sagen, das war's. Der wird nicht mehr Auto fahren. Und dann hatten wir, oder habe ich...
War da wirklich 3 Jahre angedroht?
Ja, oder mehr, oder ich glaube auf Lebzeiten sogar. Also es war wirklich so, wo ich dachte, so, ey, es kann doch jetzt nicht sein, dass diese Maßnahme, möchte ich sie nennen, diese Maßnahme, um Leute wachzurütteln und zu sagen, ey, bitte, glaubt den Scheiß nicht, der in diesem Buch steht. Das ist wirklich absoluter Rotz. Das ist doch wirklich, guck mal, wenn ich sowas machen kann, ja, dann ist ja mehr als erwiesen, dass wir gesellschaftlich immer noch an einem Punkt sind, wo es auch genug dumme Deutsche gibt, dass der Typ aus dem Fernsehen das 17 Mal macht. So, das war, ja, da gab es eine ganze Reihe von Aktionen, die wir da gefahren haben. Das waren jetzt so die beiden Prominentesten. Klaas hat sich ein Bauchnabelpiercing machen lassen.
Hat er auch noch, oder?
Hat er immer noch, ja. Und ich habe halt diese Blitzeraktion gemacht und habe mir dann tatsächlich einen Anwalt nehmen müssen, der sehr, sehr lange und auch nicht für wenig Geld sich darum gekümmert hat, dass diese Strafe fallen gelassen wird. Aus dem einfachen Grund, weil dann halt aufgezeigt wurde, warum haben wir das getan? Was ist die Maßnahme? Das war ja in einem beruflichen Kontext. Das war ja nicht ich, die Privatperson, sondern es war die öffentliche Person, Joko Winterscheid, der sich berufen gefühlt hat, dem Thema, das Herr Sarrazin da aufgemacht hat, etwas entgegenzusetzen mit einer, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen, überhöhten, satirischen oder was auch immer. Ne? Da muss man dann immer aufpassen, dass die einem dann nicht sagen, ja, man kann nicht alles mit Satire begründen, aber dann war es wirklich so, dass der Anwalt mich da über einen sehr langen Zeitraum, und es war sehr lange unklar, wie das enden wird, rausgeboxt hat und das am Ende gut gegangen ist, aber das hätte auch voll in die Hose gehen können. Es hätte auch sein können, dass ich ein Leben lang mit einem Fahrer durch die Gegend fahren muss.
Boah, das finde ich einen ganz gruseligen Gedanken. Also nicht jetzt per se wegen des Führerscheins, aber dass man sowas macht und man es lustig meint und dann hat man auf einmal so eventuell lebenslange Konsequenzen, die man davon trägt.
Ja.
Ich habe vor einiger Zeit, wollte ich mal so einen Schluck Marihuana-Tee trinken und es war wohl sehr hochdosiert. Ja, ach, ist eine lange Geschichte. Da waren wir mal Marihuana-Tee, der gekocht war und dann habe ich davon einen Schluck getrunken, weil ich dachte, ich probiere das mal aus, ich bin jetzt auch mal eine junge, wilde Person. Und es war so furchtbar und so hochdosiert, dass es mir gar nicht gut ging. Und ich habe die Tage danach gedacht, was ist, wenn ich auf diesem Trip hängen bleibe oder hängen geblieben bin und habe gedacht, was ist, wenn ich jetzt mein Leben lang denke, weißt du noch damals, als du nicht Drogen genommen hattest? Und ich glaube, ähnlich wäre es mir gegangen mit einem Führerschein, dass ich immer, wenn ich irgendwo ins Taxi steigen würde, denken würde, weißt du noch damals, als du Auto fahren durftest, aber dann hast du gedacht, ja, das wäre witzig, sich gegen Deutschland schafft sich ab, nochmal blitzen zu lassen, ganz oft.
Also das ist eigentlich, ist es ein roter Faden. Ne? Ich meine, wir haben so viele Sachen gemacht, wo es keine zweite Ebene oder wo keiner nie überprüft hat, was wäre denn die Konsequenz, wenn wir das machen? Sondern das einfach so in so einem, sag ich mal, selbstverständlichen, und das ist vielleicht aber auch sogar, ich wollte es gerade negativ formulieren, aber vielleicht ist es sogar ganz gut, weil es so ein bisschen zeigt, was für ein absurder Start das geworden ist, dass man dann sagt, oh, der ist da 17 Mal durchgefahren, das ist eine Tatenmehrheit, das können wir so nicht durchgehen lassen. Ist ja irgendwo auch richtig, aber man muss ja eigentlich in dem Moment, wo man sagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen den Beitrag dazu senden, das können wir Ihnen alles beweisen, wie das gewesen ist, muss ja jemand sagen, also okay, verstehe, danke. Weißt du, das ist ja, also die Konsequenz daraus kann ja nicht die gleiche sein, wie wenn jemand privat einfach sagt, ich fahre jetzt 17 Mal in anderthalb Stunden durch diesen gleichen Blitzer durch. Also wir sind auch wirklich immer vorbeigefahren, nächste Ampel links, U-Turn gemacht, zurückgefahren, nächste Ampel wieder links, wieder durchgefahren. Also ich verstehe schon, dass es irritiert ist, aber es zeigt ja auch so ein bisschen, wie behördenmäßig bei uns dann manchmal so die Situation gedacht wird auf den Behörden, nämlich zu sagen, das geht aber nicht, dann rufst du da an und erklärst dir das, sagst du, ist uns scheißegal, Führerschein ist weg, ciao, kannst uns mal, und dann musst du halt gerichtlich dagegen vorgehen, was total schade ist eigentlich, hätte man ja auch leichter haben können, aber wir haben ja ganz viele Sachen gehabt, wo wir, ich weiß noch, wo wir, warum auch immer, ich da beim Eishockey damals einen Bodycheck von so einem deutschen Nationalspieler hier von den Eisbären in Berlin bekommen habe, wo ich auf der Fläche, auf der Eisfläche stehe, eingepackt bin in große Teddys, die man auf dem Jahrmarkt gewinnen kann, als einzige Pufferung, und der Typ fährt halt mit gefühlt 30 Stundenkilometer und seiner vollen Montur in mich rein, und mir fehlt wirklich alles von, also bis heute weiß ich nicht, was passiert ist, von der ist einen Meter vor mir, bis zu ich liege auf der Liege und werde in den Krankenwagen geschoben.
Das klingt alles immer so Rock'n'Roll, wenn du das von mir erzählst.
Nee, das ist saudumm.
Aber ich denke immer...
Vielleicht war das sogar im Kontext gemeinsam dumm. Vielleicht war das auch noch bei gemeinsam dumm, aber ich erinnere mich nicht.
Manchmal denke ich, was wäre denn gewesen, wenn so ein Erziehungsberechtigter mal zwischendurch zum Dreh gekommen wäre und gesagt hätte, Joachim, Klaas, Thomas, das macht ihr jetzt nicht.
Nee.
Und dann einmal einfach kurz zusammengefaltet werden, weil manchmal diese Sachen klingen so geisteskrank, weil ich denke, ja, ihr wart irgendwie junge, virile Männer, und manchmal denke ich, das kann doch nicht sein, dass es immer alles gut ausgegangen ist.
Ja, knock on wood, ne? Also hier. Das ist.
Jetzt habe ich mich dabei verletzt, auf Holz zu klopfen.
Aber tatsächlich ist es, glaube ich, das große Glück, dass nie was passiert ist. Das ist auch ja dann irgendwann, denkt man sich bei so vielen Sendungen, ja, die man da gemacht hat, so, ist jetzt mal gut. Ich muss das nicht mehr machen. Ich habe das Gefühl, ich habe meine Credits aufgebraucht, die man so hat. Das ist eine Katze, hat 7 Leben. Ich habe ja 17 gefühlt gehabt. Aber das war noch, da weiß ich auch, dass die Ärzte damals im Krankenhaus meinten, die zu mir, als sie mich dann da verarbeitet haben und mich durch einen MRT, also durch den Kernspinner geschoben haben und so, und kamen die danach zu mir ins Zimmer nachts um 1 oder so und meinten nur von wegen, also nur ganz kurz, wir haben keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber sie hätten hier einfach nie wieder von aufstehen können, das muss ihnen klar sein. Und dann war für mich so der Moment, dass ich das erste Mal angefangen habe, darüber nachzudenken, was für ein Scheiß das eigentlich gewesen ist. Und dann war der nächste Moment aber, dass ich nicht schlafen konnte, weil ich so richtig Paras geschoben habe. Also ich habe so richtig gedacht, oh Gott, ey, stell dir das mal vor. Ich bin halt wirklich von zu Hause losgefahren zur Arena hier da. Wie heißt es da jetzt? Berlin, die wechselt ja öfter den Namen als ich meine Unterhosen. Aber diese große Arena, die es da in Berlin gibt, wo die Eisbären spielen. Und dann bist du da hingefahren und bin dann fest davon ausgegangen, um 9 Uhr bin ich wieder zu Hause und dann lege ich mich ins Bett. Und dann war ich halt eine Woche im Krankenhaus und mit Hardcore-Concussion und was weiß ich nicht alles. Und hab aber dann so angefangen, drüber nachzudenken, ey, was wäre eigentlich passiert, wenn der dich wirklich so auseinandergefetzt hätte, weil der auch so voll in mich reingerast ist. Also da muss man auch sagen, so, was für ein Eishockeyspieler, der ja weiß, wie es ist, wenn man einen Bodycheck bekommt, der einfach das Dreiviertelfeld Vollgas Anlauf nimmt und einfach in mich reinbautzt und ich so gefühlt wahrscheinlich 6 Meter durch die Luft fliege und dann auf dem Eis aufschlage. Also irgendwie auch total bescheuert. Das ist wie ein Autounfall gewesen. Und dann war es aber so, dass ich dann die Schwester gerufen habe und habe ja gesagt so, Schwester, ich habe ein großes Problem, ich kann nicht einschlafen, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken darum, was passiert wäre, das ist total schlimm. Gibt es irgendwas, was sie mir geben können zum Einschlafen? Dann meinte sie, ja, ich komme gleich wieder. Und dann hat die mir, ich weiß bis heute nicht, was es war, eine kleine, klare Flüssigkeit gebracht. Die habe ich getrunken. Innerhalb von 7 Sekunden war ich so, ha, ist alles gar nicht mehr so schlimm. Und innerhalb von 10 Sekunden war ich so, oh Gott, ist das ein schöner Tag. Ach Mensch, so, ach, da legst du dich mal ins Bett und schläfst, ist ja voll easy. Alles hat mich hingelegt, hab geschlafen wie ein Kind. Ich habe keine Ahnung, was mir da gegeben wurde, aber es war das krasseste Zeug, was ich jemals in meinem Leben genommen habe.
Und jetzt im Nachhinein meldet sich die Schwester und sagt, ich habe Ihnen nie was gegeben, Herr Winterscheid, es war eine Halluzination.
Oder es war ein Placebo. Es war einfach
Oder die Frau arbeitet gar nicht bei uns. Die haben wir noch nie vorher gesehen.
Das war Thomas Schmidt, der mich eigentlich umbringen wollte.
Thomas Schmidt im Krankenschwesterkostüm.
Ja, das war scharf.
Cute Date-Idea.
Ja.
Mich gruselt das immer ein bisschen. Zumal ich habe ja nur ein einziges Mal, also warum soll ich auch öfter mitmachen, aber nur ein einziges Mal bei Duell um die Welt. Auf dem Rückflug habe ich gedacht, ja, das reicht mir jetzt auch. Also ich glaube, wenn ich nochmal sowas machen würde im Fernsehen, würde ich sterben. Also einfach, weil ich genau das habe, man kann doch nicht so viel Glück haben, dass man sowas mehrmals machen kann. Und ich habe nur einmal irgendwie wahrscheinlich relativ harmlose Biodrogen genommen und war danach so, nö, ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, wäre ich weg vom Fenster.
Ja, und das ist auch das Doofe an dem Ding. Ich glaube, genau das ist es. Und genau deswegen verstehe ich auch, wenn du da sagst, hätte ich keinen Bock, da nochmal mitzumachen, weil ich glaube, der Kopf ist dann so krass, dass das auch keine Vernunft, die man irgendwie trotzdem ja in sich trägt, ausschalten kann.
Und das, ich habe manchmal das Gefühl, wenn du diese Geschichten von quote-unquote früher erzählst, dass immer eine ganz wichtige Information dabei verloren geht, wobei ich auch gar nicht weiß, ob du die dir noch immer wieder vor Augen führst oder wenn du es tun würdest, würdest du durchdrehen. Es geht ja bei diesen Sachen nie um irgendwas. Ich glaube, das war da für mich das Frustrierendste nach Duell um die Welt, wo ich wirklich einen Tag lang mir diese Drogen reingeballert habe, wirklich einen Film gefahren habe bis nach Meppen. Mir ging es gar nicht gut. Ich habe nicht geschlafen, nicht getrunken, nicht gegessen. Und dann, als die Aufgabe vorbei war, habe ich realisiert, das ist jetzt einfach nur so, dass ihr 3 Monate später im Studio steht und einer von euch beiden, und ich wusste nicht mal genau in dem Moment, in welchem Team ich bin, einer von euch beiden sagt dann sowas wie, ja, jetzt haben wir einen Punkt mehr. Und am Ende gewinnt niemand irgendwas. Keine Charity gewinnt Geld, ihr gewinnt nicht. Es geht um nichts. Und das ist so das Weirde, dass wenn du diese Geschichten erzählst, von wegen 17 Mal durch den Blitzer fahren, sich irgendwie durch die es ist, niemand hat gesagt, wenn du das schaffst, verbieten wir die AfD. Wenn du das schaffst, spenden wir 1 Million Euro an SOS Kinderdorf. Es ist immer so, wir machen das halt, weil wir selber uns eine Welt gebaut haben, in der das jetzt die Aufgabe ist. Und deswegen riskieren 100%. Wir unser Leben. Ja, und das finde ich so weird manchmal, wenn du solche Sachen erzählst. Ich habe keinen Führerschein mehr, weil wir hatten so eine lustige Idee für einen Fernsehbeitrag.
Ja, aber genau das ist es. Und das ist ja dann am Ende auch, und man hat ja auch immer, ich glaube, Klaas hat das Gefühl genauso andersrum, man hat ja auch immer das Gefühl, dass man immer die Scheißaufgaben gekriegt hat. Es ist ja, weißt du, oh, das hätte ich viel lieber gemacht. Natürlich hätte man das nicht viel lieber gemacht. Man hat einfach nur keinen Bock gehabt, das zu machen, was man machen musste oder was man gemacht hat. Man wollte einfach nur was anderes machen. Punkt. Und das ist, finde ich, dann immer noch viel absurder, dass das auch immer so mit so einem neidischen Auge auf die Aufgaben des anderen geguckt wurde. Wobei Klaas hat sehr, sehr viel mit absurder Höhe gemacht, weil er da absolut gar kein Problem mit hat. Also kein Problem damit hat, heißt jetzt nicht, dass die Aufgabe deswegen geiler wird, aber wo ich weiß, ich wäre niemals in der Lage. Das wurde ja zumindest besser dann im Verlauf der Geschichte von uns beiden, dass man irgendwann erkannt hat, zum Beispiel jetzt am Samstag, als wir die Anmoderation auf dem Dach gemacht haben, wo ich gesagt habe, Leute, ich weiß nicht, wer euch ins Hirn geschissen hat, aber ich kann mich halt nicht aufs Dach stellen. Das geht nicht. Ich kann nicht aus dieser Luke hier raus, die einen halben Meter neben der Dachkante ist, wo es 25 Meter in die Tiefe geht. Das funktioniert für mich nicht. Da habe ich Angst, dass ich da rausfalle. Das geht nicht. Ich sehe mich stolpern, so ungünstig stolpern, dass ich dann da runterfalle. Und das funktioniert nicht. Dann hieß es so, ja, dann bleibst du halt in der Dachluke stehen. Aber jetzt, aber guck mal, der steht auf dem Dach mit Bengalos hinter sich und eröffnet die Show und ich gucke aus der Dachluke raus. Also,
ich bin auch dabei.
Ja, genau. Ich bin auch dabei. Aber wie uncool kannst du sein? Das kann doch jetzt nicht sein, dass das die Idee ist. Und wir haben es im Vorfeld auch mehrfach diskutiert. Joko, könntest du dir vorstellen, da aufs Dach zu gehen? Nein. Okay. Joko, wir haben jetzt nochmal über das Dach diskutiert. Es wäre auf jeden Fall so, dass du gesichert wärst. Auf gar keinen Fall gehe ich auf dieses Dach. Okay. Es gäbe noch eine Chance, weil wir waren ja bisher immer nur tagsüber zum Gucken auf dem Dach. Hättest du Lust, dass wenn wir das abends machen, das ist ja alles dunkel, dann sieht man das nicht. So, Leute, nein, ich werde nicht auf dieses Dach gehen. Natürlich in meiner Annahme, dass das am Ende bedeutet, wir sind nicht auf dem Dach zur Anmoderation. Dass die Anmoderation dann aber auf dem Dach stattfindet und Klaas da mit 4 Bengalos und Fahnenschwenkern mit Joko und Klaas Konterfei-Fahnen ist und ich in dieser Dachluke stehe. Hallo!
Ibims!
Ja, Ibims! Da war ich auch noch so, okay, vielen Dank.
Moderationspraktikant Joachim.
Ja, aber genau so hat sich angefühlt. So, er hat den großen Auftritt und ich da von der Seite zu gucken.
Das ist aber auch dieses, jetzt auch seit der Fallschirm springt. Ist auch, sehe ich, ein großes Angeberpotenzial für die nächsten Jahre.
Absolut.
Oh, das ist, Fallschirmspringer.
Er hat auch die Tage da gesagt, oh, Saison geht wieder los. Mein Trainer hat mir heute geschrieben. Da dachte ich mir, okay, ja, viel Spaß.
Bundesliga muss er dann gucken.
Ja.
Fallschirmspringen Bundesliga. Oh, unsere Jungs springen heute.
Ja, da fahre ich lieber nach Ibiza.
Sag mal, es ist jetzt auch die erste Podcast-Folge nach dem großen 24-Stunden-Wahnsinn. Hast du Muße zu erzählen, wie es denn war?
Ja, habe ich. Aber okay. Vielleicht müssen wir einmal kurz noch erzählen, dass wir ja eigentlich sogar schon vor 2 Tagen aufgenommen hätten.
Stimmt.
Aber es nicht funktioniert, weil da wäre es natürlich noch viel interessanter gewesen, weil da wäre es alles noch viel, viel frischer gewesen. Aber da wurde mir ein Schnippchen geschlagen von einem deutschen Beförderungsunternehmen. Fördermittelunternehmen, wie heißen das?
Du, Beförderungs...
Menschenbeförderungs... Menschenbeförderung, genau, da hat die G-Klasse mir ein Schnippchen geschlagen in Berlin und hat mir morgens eine Push-Nachricht geschickt und hat gesagt, sorry, wir fahren doch erst um 9.20 Uhr los, deswegen konnten wir nicht vor 2 Tagen aufnehmen, weil da wäre ich so richtig in so einem Delirium-Status noch gewesen, glaube ich, weil das waren einfach sehr, sehr wilde 24 Stunden. Und das wiederum ist so, das habe ich auch, glaube ich, aufgrund dessen, dass bei mir die Woche sofort voll weiterging, noch gar nicht so richtig verarbeiten und verknuspern können, dass man mal so raustritt aus diesem Hamsterrad und sich das mal ganz kurz anschaut. Den Moment gab es leider noch gar nicht so richtig, aber vielleicht kriegen wir es ja jetzt zusammen hin.
Ich finde, das Wildeste erstmal, ja, ich, Gott, ich habe eigentlich gedacht, ich erzähle es nicht, aber jetzt hast du so viele Schwänke aus der Jugend erzählt, dass ich muss ja irgendwie mithalten. Ich habe irgendwann in der Bumsbadewanne gesessen und habe dann gedacht, oh, ich könnte mal ProSieben einschalten. Und dann habe ich in dieser Badewanne gelegen und habe dann gerade währenddessen, glaube ich, zugeschaut, wie du Klaas Eier brätst. Und Klaas war irgendwie, ich glaube, ihr hattet irgendwie Ehestreit. Klaas war nicht gut drauf, ne? Den musstest du gerade beim Frühstücksfernsehen irgendwie wieder nach vorne pedern. Der hatte keine gute Laune.
Das finde ich interessant.
Was denn?
Bei sowas weiß ich immer nicht, ob ich das dann nur spüre und in dem Moment denke, was ist denn los mit ihm? Aber dass du auch von außen sagst, ihr hattet Ehestreit, finde ich interessant.
Also ich kann natürlich auch sein, ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal getroffen, dass ich dann auch vielleicht ein bisschen weiß, wie der ist, wenn er, nee, wobei ich, also Streit hatten Klaas und ich jetzt glaube ich noch nicht.
Nee, aber
der wirkte
irgendwie
so ein bisschen, der war so ein bisschen wie so eine beleidigte Ehefrau, die findet, dass man heute Abend durchaus hätte ins Kino gehen können, aber du musst länger arbeiten und du warst so ganz, süß, willst du noch einen Kaffee? Ja, der war so wortkarg und ich fand so ein bisschen passiv-aggressiv.
Ja, ich meine, das, am Ende ist das Schöne ja bei Live, ja, dass das was ist, das ist das, was man auch sieht.
Ja.
Das ist ja nicht wie in einer geschnittenen Sendung, wo man danach irgendwie Momente rausnimmt, so. Aber ich hatte auch so das Gefühl, ich habe die ganze Zeit wirklich wie in so einer Beziehung gedacht, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Warum ist denn er so drauf? Was hat er denn, der Junge? Ich habe doch wirklich alles versucht.
Dann
ich weiß
hast
nicht,
du noch ein Spiegelei gebracht. Wie viel möchtest du denn?
Na,
zwei?
Na, das hat ihm wahrscheinlich zu lange gedauert, weil er war halt hungrig und dann war er, glaube ich, genervt. Und was ich bei Klaas liebe, aber das ist auch, glaube ich, das ist dann eher so ein Spiel zwischen uns beiden. Ich weiß, wie ich den in den Wahnsinn treiben kann. Und das weiß er bei mir auch. Und im Frühstücksfernsehen weiß ich, dass er es gehasst hat, dass ich das mit so einer spielerischen Freude befüllen wollte. Und er eher so dachte, nee, jetzt machen wir hier so ein bisschen Anti-Frühstücksfernsehen. Mhm. Und ich hatte aber so Lust, und das ist schon auch absurd, weil wenn du im Frühstücksfernsehen sitzt, ja, und ich habe jetzt zum Beispiel mit unserem geliebten Jonathan Latte Art machen, das hat Klaas gehasst. Wie die Pest hat er das gehasst. Das
Warum
hat er einfach.
Denn? Das ist doch schön.
Ja, voll. Aber deswegen hat das auch Spaß gemacht. Ich habe verstanden, was er meinte mit, das ist langweilig, weil ich auch dann so gemerkt habe, das ist total interessant zwischen Jonathan und mir, aber es ist jetzt nicht so klassisch etwas, was dem Zuschauer was zu Hause bringt. Aber das muss einem ja vielleicht auch mal egal sein bei 24-Stunden-Programm. Da kann man ja nicht nur Sachen machen, die der Zuschauer cool findet. Da hat man so richtig gemerkt, das wollte er nicht. Aber das Tolle war eher, dass ich so eine diebische Freude daran hatte, diese Laune bei ihm auch immer noch mal zu befeuern. Und das natürlich auch nicht hilfreich ist. Und man kommt dann auch wirklich in die Situation, dass wenn man in diesem Frühstücksfernsehen-Set sitzt, das ist das, was ich gerade eben sagen wollte, dass du dann da, wenn du mit Jonathan da stehst und Latte Art machst, du fängst automatisch an zu moderieren wie jemand beim Frühstücksfernsehen. Weil du so in so eine ganz, also der natürliche Habitus eines Frühstücksfernsehen-Moderators, einer Frühstücksfernsehen-Moderatorin, den übernimmst du ganz, ganz schnell. Von mir so, ah, okay. Und wieso muss die Milch dann schäumig sein? Und warum ist das dann so? Und dann,
ich habe das irgendwie auf Klaas geschoben. Ich dachte, dass du das alles machst, also nicht um ihn zu ärgern, sondern andersrum, Klaas hat schlechte Laune und du versuchst wie so ein süßholzraspelnder Ehemann, der morgens ihm so säuselnd einen Kaffee bringt, die Laune wieder nach oben zu pedern. Aber allein dafür war das total interessant, euch natürlich nicht ungefiltert, weil 17 Live-Kameras auf euch drauf sind, aber auf so eine Art in der Dynamik zu sehen, wo ich dachte, dafür sind beide auch schon zu lange in diesem Geschäft, dass die jetzt anfangen, groß noch höflich was zu verstecken. Also das weiß man einfach von euch, dass ihr jetzt nicht mehr anfangt, wenn ihr schlechte Laune habt, wenn ihr euch irgendwie ärgert, dann ärgert ihr euch. Und Klaas sogar noch mal ein bisschen doller als du, finde ich. Und das fand ich so schön zu sehen, dass der jetzt einfach schlechte Laune im Live-Fernsehen hat. Einfach weil der schlechte Laune hat. Warum, ja, wusste ich gar nicht, wollte ich auch gar nicht analysieren. Ich fand es so süß zu sehen, wie du dir dann so ein Spiegelei bringst und der dann so in sich reingrummelt und irgendwie auch nicht so richtig ansprechbar ist. Und Dr. Sympathisch bleiben, Häufer Umlauf, da einfach richtig unsympathisch sympathisch am Tisch rumsitzt und gar keinen Bock hat, irgendwas zu machen, was mit Unterhaltung zu tun hat.
Ach, er ist ein wahrer Schatz.
Er ist der größte Schatz von allen.
Er ist der größte Schatz von allen. Mein größter Schatz.
Und dann habe ich aber gedacht, ja, jetzt sitze ich hier in der Sexbadewanne und gucke Joko und Klaas live, fühlt sich irgendwie auch falsch an. Deswegen habe ich das Badewasser ausgelassen und habe dann umgeschaltet und habe dann abends wieder eingeschaltet und habe dann vor allem aber gesehen, dass ihr ja Quoten hattet, die ja auf eine Art sich die Frage stellen sollten, warum macht man überhaupt noch aufwendig produziertes vorher Fernsehen? Wenn ihr, wie viel, 20% mit eurem Quiz mit sehr hoher Gewinnsumme hattet?
Ja.
Und da, also das ist natürlich auf eine Art toll, auf eine Art denke ich aber auch, wie fühlt sich das denn an für das Team, das 6 Monate lang an Wer schiebt mir die Show arbeitet, nur um so ein paar Prozentpunkte mehr Quote mehr zu haben, wenn ihr euch am Ende einfach nur vor so ein paar Leuchtröhren stellt und sagt, genau, und Geld kann man jetzt auch gewinnen, kommt doch einfach vorbei.
Und da muss ich sagen, das ist das Einzige, so ein bisschen was habe ich ja dazu gelesen, im Nachgang, was so die Journalien da draußen irgendwie so verfasst haben. Da möchte ich wirklich einfach mal sagen, das ist keine aufgesetzte Story. Dieses Quiz gab es 48 Stunden vorher nicht. Das war wirklich so ein Schuss von, ey, wir haben da noch eine Idee für ein Quiz. Wir müssten, und das ist ja dann auch, also das war für uns die größte Scheiße, weil wir hatten eine andere Planung, das mussten wir alles umstellen und haben dann
mal
was
uns für eine Planung hattet ihr? Kannst du das verraten?
Ja, vielleicht kommt das nochmal, deswegen wird es nicht verraten. Nein, das
wir
geht nicht.
Die wieder recyceln,
Entschuldigung.
Um den Bottich noch auszukratzen.
Nein, gar nicht. Das ist so, wir hatten was anderes, das hat sich aber als relativ kompliziert dargestellt und wir hatten dann aber gesagt, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen, was wir dann daraus machen können. Und dann kam aber diese Quiz-Idee auf einmal um die Ecke und dann war es wirklich, und das muss man auch mal jetzt explizit auch nochmal hier sagen, ich weiß nicht, wer alles aus der Firma oder aus dem restlichen Team überhaupt den Podcast hört, aber dass die innerhalb von 48 Stunden dieses Ding da gebaut haben. Ich hatte dann irgendwie ein Telefonat mit jemandem von ProSieben vor 2 Tagen, der dann sagte, naja, also da müsste man auf jeden Fall mal an die Grafiken ran. Da habe ich gesagt so, ey, das Ding ist 48 Stunden alt gewesen. Natürlich muss man da an eine Grafik ran. Das ist einfach nur, ey, was zeigt mir eine Firma, die innerhalb von 48 Stunden solche Grafiken baut und ein komplettes Set dahin stellt und das Einzige, was da kommt, ist, naja, da müsste man wahrscheinlich nochmal an die Grafiken ran. Und dann denkst du dir, ja klar muss man da an die Grafiken ran, wenn man das Ding in Serie macht. Aber das fand ich irgendwie das Geile daran. Das fand ich auch irgendwie das Besondere an dem Format war ja gar nicht, dass das, oder schon vielleicht, weil es live war, weil wir auch selten Live-Fernsehen machen, leider Gottes. Ich liebe ja Live-Fernsehen. Ich finde es irgendwie auch, macht man selber einem immer so wahnsinnig viel mehr. Aber dass da Leute waren, die blöd gesagt, was ich auch gefragt hatte, als die Kandidatinnen und Kandidaten da reinkamen, habt ihr heute Morgen beim Frühstück gedacht, dass ihr heute Abend einer Fernsehsendung seid? Weißt du, dass die so im Verlaufe des Tages so, ah, da kann man rausfahren und mitmachen. Ja, das mache ich mal. Das finde ich ist irgendwie die schönste Mechanik an dem Format gewesen. Und das dann am Ende auch, und ich glaube an einen Fernsehgott seit Sonntag, weil der Fatih, der nette junge Mann, der da war und wirklich so sehr durchtaktiert hat, gedacht hat, ich halte jetzt einfach die Schnauze und lasse die sich hier gegenseitig verbrennen und im Finale zocke ich denen die 100.000 ab, der hat am Ende nicht gewonnen. Und so sehr ich es ihm auch gegönnt hätte, aber natürlich ist eine Gewinnerin wie Carola, die beherzt immer in der richtigen Situation dann auch auf den Buzzer gehauen hat und auch mal das Risiko gespielt hat, eine so schöne Gewinnerin für eine solche Sendung, das kannst du dir ja gar nicht ausdenken. Also das hätte man nicht besser skripten können, dass am Ende Carola 100.000 Euro gewinnt. Und da gibt es noch die schöne Geschichte im Nachgang, im Backstage, wo dann quasi die Paperworks ausgefüllt werden mussten dafür, dass sie das Geld bekommt, weil sie hatte ihrem Mann anscheinend nur gesagt, dass sie mal kurz darüber fährt, aber dann war sie halt stundenlang weg und dann hat sie halt ihren Mann angerufen. Ich muss mal ganz kurz meinen Mann anrufen und dem sagen, dass ich jetzt gleich nach Hause komme. Der denkt dann wahrscheinlich, was weiß ich, wo ich bin, weil es war dann ja auch sauspät und sie wusste nicht, ob er die Sendung guckt oder so. Und dann hat sie gesagt, du, ich habe 100.000 gewonnen. Und dann hat der gesagt so, hör jetzt auf, mich zu verarschen. Wann kommst du nach Hause? Wo bist du? Was machst du? Und dann hat sie gesagt so, nein, wirklich, ich habe 100.000 gewonnen. Ach, das ist doch Quatsch. Was erzählst du mir da für einen Schwachsinn? Und dann hat sie gesagt, warte mal, ich gebe dir mal jemanden. Und dann hat sie mit jemandem aus dem Team gesprochen und dann war die Person so, ja, ich kann das bestätigen. Hallo, mein Name ist hier von der Produktion. Wir haben gerade eine Fernsehshow aufgezeichnet. Ihre Frau ist da gewesen und sie hat 100.000 Euro gewonnen. Die hat 100.000 Euro gewonnen? Wirklich? Du hast 100.000 Euro gewonnen? Das war ein so schöner Moment. Das war total, ach, das hat dem Ganzen irgendwie nochmal so ein i-Tüpfelchen aufgesetzt. Aber das hatte irgendwie alles sowas für sich. Und ich fand auch diesen ganzen Sonntag, also die ganzen 24 Stunden, ich bin ja ein Riesenfan von Bruno, von unserem Kartenspiel, was wir mit Sido und Jakob gespielt haben. Hatte auch die beste Quote. Hat nur bei allen Bemühungen meinerseits, wo ich gesagt habe, ey, können wir das nicht in Serie produzieren, haben alle gesagt, naja, weiß ich nicht, ob das jetzt so cool war, dass man da eine Stunde euch beim Kartenspielen zuguckt.
Das war so meine Vermutung, dass du, weil du so begeisterungsfähig bist, dass du bei der Hälfte der Sachen, die ihr macht, ich habe eigentlich vor mir gesehen, vor allem, wie du so Drive-by-mäßig irgendwelche Versprechen machst, dass du nächste Woche wiederkommst. Dass du beim Frühstücksfernsehen, hast du beim Frühstücksfernsehen zugesagt, dass du nächste Woche wieder da bist?
Nee, aber du hast 100% mein Gefühl dieses Tages verstanden.
Ich komme auf jeden Fall wieder. Danke.
Ey, es war voll schön. Ja. Es war voll schön bei euch. Lass es öfter machen. Ich fand das voll cool.
Ja.
Aber und genau so war's. Wirklich. Ich habe an allen Orten dachte ich so, ey, warum machen wir wieder? Also das sollte man auch nicht zu oft machen, dann verspielt sich so ein bisschen das Momentum von so einer Situation. Aber ich dachte mir so, mein Gott, also das war schon ein amtlicher Ritt und ich glaube auch nochmal für alle aus dem Team nochmal ein krasserer Ritt als für Klaas und für mich und für uns war es schon ein Ritt. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, warte mal, das könnte man ja eigentlich nochmal machen. Weil ich fand den schönsten Moment, das war mein absoluter favorite part of the day, war der, wo wir einfach mit der Kamera aus der Firma raus sind, an der wilden Renate vorbei, zum Späti sind, uns was zu trinken geholt haben, um uns dann oben in unsere Dienstwohnung da reinzusetzen, war dieses Draußensein, dass man auf einmal an diesem Fotoautomaten steht und ich sag, hat jemand 3 Euro? Und ich guck so in Gesichter rein, die total entgeistert sind, von mir so, Alter! Am Ende ist ja auch, das muss man vielleicht auch nochmal erklären, das ist immer noch Fernsehen. Also da gibt es fest getimte Slots, in denen du sendest und fest getimte Slots, in denen Werbung zu laufen hat. Und alles, was man quasi so, sag ich mal, im Vorbeilaufen noch mitmachen will, sorgt dafür, dass das Zeitgefüge etwas auseinanderdriftet. Und die in München sicherlich nicht gesagt haben, als sie parallel das Programm geschaut haben, weil da wird ja dann quasi wirklich überwacht, wann sind wir mit unserer Moderation fertig, wann startet dann der Bumper für Werbung rein und wann kommt dann die Werbung. Dass die nicht gedacht haben in so Momenten von, ach, der Winterscheid wird jetzt gerne noch Fotos machen da im Fotoautomat, das ist ja super.
Das ist auch tolles Fernsehen.
Das ist, und das dauert ja bestimmt nur 30 Sekunden. Wir haben hier keine zeitliche Verzögerung in den Programmabläufen, die wir besprochen haben. Das ist bei aller Spontanität, die wir hatten und auch den ganzen Tag gelebt haben, gab es natürlich aber so große Pflöcke, die links und rechts reingeschlagen waren, wo wir gesagt haben, okay, wir fangen damit an und werden damit und dafür haben wir 17 Minuten Zeit. Dazwischen war freier Raum, aber es war klar, wir laufen hier los, wir kommen da an und dafür haben wir 17 Minuten Zeit. Oder wie viel Zeit auch immer. Und dass die natürlich dann gedacht haben, warte mal, jetzt macht er das. Das ist jetzt aber gar nicht irgendwie so in der Besprechung irgendwie gewesen, dass das passieren könnte. Und das war aber irgendwie so ein schöner Moment, dass man an diesem Fotoautomaten steht, du in die Augen vom Team guckst und alle so, Alter, dafür haben wir keine Zeit. Aber man sagt so, ist mir scheißegal, ich hätte gern 3 Euro, ist live, was wollt ihr machen? Und dann schmeißt du 3 Euro in diesen Automaten. Klaas hat am Anfang auch keinen Bock, in diesen Automaten reinzugehen, weil es nach Pisse stinkt. Oh Wunder, an der wilden Renate. Und wir dann aber diese Bilder gemacht haben und so 10 Minuten später so absurde Bilder durchs Internet kursieren von uns, wie wir in diesem Automaten sitzen. Ich finde, das hatte so eine geile Verbindung von echter Welt, weil das genau in dem Moment auch passiert ist, was wir gemacht haben im Fernsehen, aber auch da draußen im echten Berlin und gleichzeitig, dass dann aber auch die Verlängerung in die echte Welt auf Social Media gefunden hat. Also in dem Moment, wo es passiert ist, war es quasi im Internet. Und in dem Moment, wo es passiert ist, war es aber auch im Fernsehen, aber in dem Moment, wo es passiert ist, war es halt auch an dem Ort, wo wir halt waren. Und ich finde, das ist so das Geile an Live, dass man in diesen Kiosk reinläuft und die Leute vorwarnt mit, ey, wenn ihr mit Menschen hier seid, mit denen ihr nicht gesehen sein wollt, das ist live, verlasst bitte diesen Raum. Die Kameras kommen rein und alle haben so Augen von wegen und du siehst auch, wie die genervt sind. Weißt du, das 2 so Fernseh-Juppies da, doof gesagt, in so einer Bubble von...
Die wollen einfach Ruhe Mate kaufen und dann kommen
genau, die wollen Ruhe ihren Mate kaufen.
Ihr müsst raus, wir machen Fernsehen.
Ich warte gerade auf einen Dealer, ich will gleich hier rüber in den Club, ich habe jetzt keinen Bock, dass hier, weißt du, das war so, da waren wirklich so, da prallten Welten aufeinander, aber das hatte irgendwie so eine geile Energie und so eine schöne Magie, dass man irgendwie auch dachte, ey scheiße, ich könnte jetzt hier noch 4 Stunden durch die Nacht laufen mit 3 Kameras und auch Licht, da stehen irgendwie 500 Leute vor dem Club und wollen rein und dann kommen irgendwie 2 Leute, die so eine Stablampe halten, die das ganze Ding taghell erleuchtet, damit man uns sehen kann und alle sind so, oh Gott, nee, nicht die beiden. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben uns auf einer Ebene vielleicht Freunde gemacht bei den Leuten, die das sich angeschaut haben, aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, wir haben uns ganz viele noch größere Feinde gemacht, als sie vielleicht schon vorher von uns waren, weil sie einfach ein anderes Leben führen und nachts um so eine Uhrzeit vorm Club stehen, während wir da mit Kameras vorbeilaufen. Und dann aber auch so Leute, die vorm Club stehen und dich auf Englisch was fragen und im zweiten Satz mit dir perfektes Deutsch reden, wo du auch merkst, so eine geile Attitüde, weißt du,
ja. Dass dieses Berlin... Ich weiß nicht, wer die sind. Ich kenne die nicht.
I have no idea. So what is it that you guys are doing here? Und dann denkst du dir so, aha, interessanter Akzent, wo soll denn der herkommen? Und im nächsten Satz verwege ich so, aber ist das live? Ah, du kannst auch Deutsch? Ja, aber mein Deutsch ist nicht so gut. Und dann denkst du so, wie witzig. Das ist irgendwie so, das passiert ja nur in Berlin. Ich hab's geliebt. Da hätte ich wirklich noch mich ins Taxi setzen wollen, noch irgendwie mal gucken, was ist an anderen Orten in der Stadt los. Kudamm erkunden. Mal gucken, was so im wie heißen die ganzen Clubs da drüben? Im Westen und im Osten. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte einfach Bock gehabt, das noch so ein bisschen mehr auszukosten. Und das waren für mich die schönsten Parts, waren die, wo es einfach so, und das war auch beim Frühstücksfernsehen so, wo es einfach passiert ist oder wo wir laufen gegangen sind und Klaas nicht mehr reden wollte, weil er keine Puste mehr hatte.
Ich fand, du hast eben die Zeitungsartikel angesprochen oder so die Journalie, hast du gesagt. Der feine Herr Winterscheid hat Journalie gesagt. Dass man ja auch dann so MedienjournalistInnen anmerkt, dass die völlig überfordert sind mit der Situation. Weil die schreiben seit teilweise 10, 15, 20 Jahren über Fernsehen. Und dann gibt es immer mal wieder so zwischendurch Aktionen, wo man merkt, die haben jetzt nicht ihr übliches Werkzeugkistchen, aus dem die so eine Rezension zusammenklöppeln können. Und du hast ja gerade gesagt, dass manche gedacht haben, das sei alles gefaked gewesen. Dass Leute gedacht haben, 48 Stunden vorher sei diese Show nicht erst entstanden. Dass ich auch gedacht habe, lustig, dass Leute, die jetzt über eure 24 Stunden schreiben, denken, dass alles gefaked ist oder gefaked war, weil, das meine ich überhaupt nicht in irgendeinem kritischen Sinne, eure Brand ist überhaupt nicht, dass ihr Masterminds seid. Also natürlich seid ihr Masterminds hinter der Kamera und plant viele Sachen, aber nichts, was ihr je gemacht habt, unterstreicht die These, dass ihr so Sachen von langer Hand plant, sondern ihr seid halt eher die Typen, die es witzig finden, 17 Mal durch den Blitzer zu fahren und im Nachhinein zu überlegen, was macht das eigentlich mit mir? Und dass da Leute wirklich denken, das werden die vor 6 Monaten eingestielt haben und dann haben die vor 3 Monaten die Grafik zusammengeballert und jetzt versuchen die uns zu erzählen, dass das alles spontan passiert sei. Also ich kann natürlich am Ende auch nicht hinter die Kulissen gucken, aber dafür wirkt ihr mir zu impulsgesteuert, dass ihr tatsächlich sowas ein halbes Jahr vorher plant und dass ihr die halbe Medienjournalismuslandschaft euch misstraut und denkt, das können die nicht alles spontan zusammengeklöppelt haben, wo ich dachte, ehrlich gesagt wirkt es alles relativ spontan zusammengeklöppelt, ja, um euch jetzt zu nahe zu treten.
Ja, aber das ist auch, ich glaube, wenn es jetzt nur um mich und Klaas gehen würde, wäre mir das egal, da kann ich drüber stehen, aber ich finde für all die, die da wirklich Schweiß, Blut, Tränen investiert haben, also die sind da ernsthaft mit uns gemeinsam und nicht nur wir in Berlin in der Firma, sondern auch in Unterföhring bei ProSieben, das war schon ein Kraftakt par excellence für alle. So, und dass das dann aber so ein erwartbares, haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, das kann ja alles gar nicht stimmen, lass mal lieber draufhauen, anstatt irgendwie zu sagen, ey, wenn das stimmt, also die These könnte ja auch sein, ey, wenn das stimmt, was die da gesagt haben, das könnte man ja auch genauso, die Erzählung könnte ja auch so rum sein, dann ist das absurd, wie das alles geworden ist. So, und das muss man ja, finde ich, auch mal anerkennen. Also warum zum Geier sollten wir sagen, dass das Quiz 48 Stunden alt ist, um das irgendwie nochmal geiler hochleben zu lassen? Also wenn wir das vor 6 Monaten geplant hätten, kannst du mal davon ausgehen, dass das auch ein bisschen durchdachter oder geiler gewesen wäre, weil es wirklich eine hitzige Diskussion im Studio gab, ob die Schnick, Schnack, Schnuck spielen dürfen, um zu entscheiden, wer buzzert. So, das war so, nee, lass mal noch warten, vielleicht erledigt sich das gleich. Nein, das müssen wir jetzt unterbinden, das kann nicht so weitergehen. Und es waren so Diskussionen, dann war es so, okay, wir kommen zurück aus der Werbung, okay, das klären wir gleich, wir gucken mal, wie es jetzt in der Runde läuft. So, das war halt wirklich so, es gab so ein paar Sachen, die nicht bedacht wurden, wo du weißt, wenn das Ding älter gewesen wäre, hätte man einfach ein viel klareres Regelwerk gehabt. Oder bei DWDL, bei so einem Medienbranchendienst, haben sie auch geschrieben, dass wir ein bisschen zu oft die Regeln erklärt haben. Ja, warum haben wir sie so oft erklärt? Weil wir A, für uns selber nochmal in Erinnerung rufen mussten, wie funktioniert das hier, ja? Dass wir zurückkamen und gesagt haben, also folgende Regeln gelten. Und weil man natürlich weiß, ey, diese Sendung ist nicht schon seit 6 Monaten in unserem Kopf und wir haben sie zu 100% verstanden und deswegen wissen wir auch, wann gute Momente wären, um nochmal kurz zu erklären, wie man diese Show jetzt am besten quasi einführt, in dem Moment, wo man aus der Werbung zurückkommt, sondern wir hatten halt immer das Gefühl von, ey, die ist für alle ja so neu wie für uns. Wir müssen jetzt auf 100% nochmal ganz kurz einordnen, wie das hier abläuft, weil du natürlich auch das Gefühl hast, von wegen, das ist so ein Tag, der Tag war auch so besonders, weil du den ganzen Tag auch immer wieder das Bedürfnis hattest, zu erklären, falls sie jetzt erst einschalten. Es ist folgendermaßen, das ist passiert und deswegen passiert das hier. Und das war auch so bescheuert, weil das ja auch immer so deine Zeit dann geklaut hat. Am Ende des Tages habe ich geile Mischief rote Stiefel mir erworben an dem Tag von meinem eigenen.
Ja, die hab ich gesehen, war ich stolz. War ich stolz auf dich.
Ja, war ja stolz auf dich. Ich habe auch von vielen Freunden eine Nachricht bekommen, Hilfe, Was sind das für Stiefel? Was soll das?
Das ist auch so ein Playmobil-Männchen damit.
Ich habe sie nicht mitnehmen können auf dem Weg zurück, weil sie nicht in mein Gepäck gepasst haben. Da muss man vielleicht festhalten, ist jetzt nicht die beste Reiseutensilie oder der beste Reiseschuh. Aber es ist schon so, dass ich den auf jeden Fall bald hier haben werde und dann werde ich noch Bilder posten, wenn ich mit Wilma durch den Park spaziere.
Die sehen vielleicht auch wahnsinnig unbequem aus. Sind die so unbequem, wie sie aussehen?
Ultra bequem.
Ehrlich?
Ja, okay. Da ist in dem Schuh ist wie so ein vom Tauchen kennt man das, wie so ein Neoprenschuh oder vom Surfen. Es gibt so Neoprenschuhe.
Ja.
Und das ist wie, der ist wie so ein ganz weicher, warmer Neoprenschuh drin. Da schlüpfst du so rein. Du hast wie so einen Socken, in den du reinschlüpfst. Und dann stehst du da drin. Nee, das Problem ist eher, ich müsste so eine Einlegesohle da reinmachen, weil die sind mir zwei Nummern zu groß.
Und
deswegen schlappen die so ein bisschen und man läuft so ein bisschen ungalant damit. Aber ein ultra bequemer Schuh. Also das ist kein Quatschprodukt. Da hat auf jeden Fall, die haben sich mehr Gedanken um den Schuh gemacht, als wir um unseren 24-Stunden-Tag.
Ich fand's einfach ein komisches Gefühl, zwischendurch zu denken, ich guck mal, was die so machen. Also ja. Es war fast wie so eine Grillparty im eigenen Garten, mit der man aber nichts zu tun haben muss, wenn man nicht möchte. Ja. Aber ich dachte, ich kann mal kurz einschalten und gucken, was die machen. Das ist mir jetzt zu doll, ich schalte in einer halben Stunde wieder ein, weil die werden in einer halben Stunde auch weiterhin wahnsinnig sein. Wenn man dann sowas macht wie 24 Stunden live sein quasi oder ein bisschen weniger als 24 Stunden live sein, aber 24 Stunden Programm machen. Und dann ist so Feedback aus den Medien, da wurde manchmal oft die Regeln erklärt, wo ich denke, das ist so deutsch, ja, es ist nicht das erste Mal, dass wir drüber reden, aber das ist so deutsch bei sowas, einen völlig falschen Maßstab anzusetzen von Kritik. Und das gibt's auch in ganz vielen anderen Bereichen, zum Beispiel, wenn Leute Shows neu haben. So, ich bin jetzt bei ZDF Neo und dann fangen gerade neue Shows an. Da weißt du ganz genau, dass dann die erste Show von jemandem, das erste Mal, dass der rauskommt, das erste Mal, dass er was moderiert. Und dann ist irgendwo in irgendeiner Ecke einer Zeitung wird dann gesagt, also er hat dann zwischendurch ein bisschen zu lange Pausen gemacht zwischen den Witzen.
Ja.
Wo ich sage, das ist doch der völlig falsche Maßstab, Leute. Und bei wir ziehen uns gerade mal kurz innerhalb von zwei Tagen eine Fernsehsendung aus den Fingern, zu sagen, ja, schade, also bei der einen Moderation, das hätten sie bei einer anderen Show schöner gelöst, denke ich, worüber reden wir hier gerade?
Ja,
da weiß ich manchmal nicht, was los ist mit den Leuten. Freut euch doch einfach, dass ihr am Leben seid.
Ja, und da nochmal zurück auf den Moment. Ich glaube, wenn es um Klaas und mich geht, fuck it, so, da können wir, glaube ich, mit umgehen. Aber ich fand bei dem, was da so ist, und das ist jetzt gar nicht. Ich will es gar nicht größer machen, als es ist, aber ich finde immer, man vergisst, dass das ja nicht nur wir beiden Heinis sind, die da vor der Kamera stehen, sondern dass da eine Armada an Menschen sich wirklich bemüht, diese Unterhaltung, die da entsteht, ist ja nicht entstanden, weil Klaas und ich einfach uns vor eine Kamera gesetzt haben und dann lief da 24 Stunden Kamera und wir haben uns da vorgesetzt und einfach geradeaus so reingemacht, sondern da haben wir uns alle wahnsinnig viele Gedanken drum gemacht, was kann man alles machen, was kann man alles zeigen. Da hätte ich mir mehr Wertschätzung gewünscht für die, die sich wirklich, 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 wirklich ins Zeug gelegt haben, um da aus diesem Tag das Maximum rauszuholen. So, und so sind auch so kleine Ideen, wie das eine Folge. Wollten wir einen Film rückwärts zeigen, das ging aber lizenzrechtlich nicht, das darf man nicht, man darf keine großen Kinoblockbuster rückwärts zeigen. Wir hätten es auch gerne zu einer prominenteren Uhrzeit gezeigt, aber das geht nicht. Ist ja auch logisch, dass man dann da nicht irgendwie einen riesen Rechtsstreit vom Zaun brechen will. Dann haben wir halt eine eigene Show rückwärts gezeigt. Und alleine sowas, ne? Das ist so bizarr, wenn du das siehst und denkst du so, wie geil. Also auch so die Kommentare, die dann im Internet kursierten, wie unfassbar gut der Garten diesen Parcours bewältigt hat. Und du weißt halt einfach, da hat jemand gesehen, wie dieser Parcours rückwärts gelaufen wurde bei Mein bester Feind. Das ist irgendwie so das, was ich schade fand, dass da für das, was die ganzen Leute an Liebe, Arbeit, Hirnschmalz, Kreativität und auch Energie, also Arbeit wirklich da reingesteckt haben bei uns und in München, dass das so ein bisschen einfach hingenommen wurde. Ist doch nett. Ja, das ist so ein bisschen der Kollateralschaden, der entsteht, wenn man sowas halt macht. Damit müssen die ja leben. Aber ja. Ich fand wirklich, dass das auch nochmal ein ganz, ganz besonderer Moment. Und man hat wirklich, wir haben es ja heute schon thematisiert gehabt, echt, ich habe viel Quatsch gemacht in den letzten 15 Jahren im Fernsehen und viele, vielleicht auch krasse Sachen gemacht, viele blöde Sachen, viele intelligente Sachen. Es fällt mir schwerer zu sagen, dass ich intelligente Sachen gemacht habe als blöde. Aber das war nochmal für uns auch wahnsinnig besonders. Und das fand ich eigentlich das Allerschönste daran. Auch so ein Klaas, also so grummelig er dann vielleicht beim Frühstücksfernsehen war, aber wie er nachts auf einmal so eine Scooter-App rausholt und sich so einen Scooter da zieht, so einen Stadtscooter. Ich habe so eine Scooter-App leider nicht. Und dann aber auch wusste, dass wenn man nachts sich so einen Scooter um diese Uhrzeit zieht, dass man so einen Reaktionstest machen muss, dass man so da ploppt irgendwo ein Bild auf und dann musst du schnell draufdrücken, dass du halt damit beweist, ich bin nicht betrunken und kann fahren, dass er das alles wusste. Das waren so Momente, weißt du, das wusste ich auch nicht, dass der das kann. Das war auch für uns privat irgendwie spannend, diese Zeit miteinander zu verbringen, wohl wissend, dass das der Job war. Aber wir haben halt einfach privat da, glaube ich, auch noch so 2-3 Momente gehabt, die uns nochmal gezeigt haben, dass Klaas gar nicht so ein Hinterwäldler ist, wie ich immer denke.
Wenn es nur dafür gut war, reicht es. Ja, und ich habe in der Zeit nur 2 Dinge gemacht, nämlich meine einzigen beiden Charaktereigenschaften. Ich habe das neue Album von Taylor Swift gehört und ich habe Klimmzüge geübt. Für die.
Ich hätte mich ehrlich gesagt nicht getraut, das anzusprechen.
Ich also, weiß, es spricht auch für dich. Ich glaube, wir haben für die Klimmzüge, würde ich sagen, lass uns die Klimmzüge mal nächste Woche besprechen.
Ja.
Nur eine Sache, die haben wir auch gestern schon kurz zwischen Tür und Angel besprochen. Ich bin jetzt gerade in Köln und in Köln ist natürlich unser Kevin nicht, weil er in Berlin sitzt. Und ich habe von Kai Pflaume einen Trainer hier in Köln vermittelt bekommen, weil ich kann ja nicht 3 Wochen nicht auf Klimmzüge trainieren, wenn ich 3 Monate nur habe. Und Chris heißt der und klar Chris natürlich. Und dann habe ich Chris gestern oder vorgestern getroffen und Chris hat mir dann verraten, dass Kai Pflaume Kontrollanrufe bei Kevin und Chris macht, um rauszufinden, ob ich wirklich auch trainiere.
Kai.
Kai.
Was ist los mit dir?
Komm runter. Entspann dich. Ich trainiere ja. Alles gut. Mein Bizeps ist so groß wie der von Kollega. Also, nächste Woche kann ich dir mehr sagen, weil ich habe mich diese Woche halt vor allem wieder von Sachen weggezogen und Sachen zu mir hingezogen und weggeschoben und so, was man halt so macht. Habe aber gerade kein eindeutiges Gefühl dazu, ob ich das wirklich schaffe. Aber die wichtige Information ist, ich bin weiter dran. Also ich gehe 3-mal die Woche pumpen, na klar.
Geil.
Ist jetzt nicht so, dass man während der Fernsehaufzeichnung groß Sportler ernährungsmäßig unterwegs ist, wenn man im Hotel wohnt. Nee. Also so an der Proteinshake-Front passiert jetzt relativ wenig im Moment. Ist eher so Schoko-Reis-Krispies zwischendurch essen und dann hoffen, dass die auch irgendwie viel Proteine haben und dann merken, nee. Aber man kann nicht alles haben, Joachim. Während du gerade ein gesundes Porridge reinfährst.
Ich weiß, es ist nicht unangenehmer, als während des Podcasts zu essen. Aber ich muss tatsächlich auch gleich zum Sport, deswegen.
Ja. Dann lass uns doch einmal kurz über Taylor Swift reden.
Ja, bitte.
Es ist wirklich. Ich bin am Freitag um 6 Uhr aufgewacht, weil um 6 Uhr, wir haben uns natürlich verrechnet beim Versuch rauszufinden, wann dieses Album in Deutschland veröffentlicht wird, weil wenn es um 0 Uhr in den Staaten rauskommt, an der Ostküste, kommt es um 6 Uhr morgens in Berlin raus, also in Deutschland. Mhm. Ich glaube, man musste um 9 Uhr in der Redaktion sein, weil wir an dem Tag Neo Ragazzi aufgezeichnet haben. Dann dachte ich, dann stehe ich um 6 Uhr auf, dann kann ich es einmal hören und dann kann ich mich noch auf den Tag vorbereiten. Dann habe ich es einmal durchlaufen lassen und habe dann mehrere Nachrichten bekommen auf Instagram, so um 7.30 Uhr, wo ich dachte, was wollen die? Ich hab's doch jetzt schon gehört. Dann hat Taylor Swift einfach 2 Stunden nach Veröffentlichung des Albums, also um 8 Uhr, noch ein Album rausgebracht. Also sie hat einfach 2 Alben gleichzeitig rausgebracht, im Abstand von 2 Stunden. 31 Songs. Und da war ich an dem Punkt, wer hat denn dafür Zeit? Also Swiftie sei in allen Ehren, aber ich habe ja noch einen Job. Ich habe ja auch den Funken eines Privatlebens und 31 Songs sich anzuhören, mehr als 2 Stunden am Stück, da habe ich wirklich gemerkt, das schaffe ich emotional auch nicht. Das heißt, ich habe mir über mehrere Tage, ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig fertig damit, das zu hören. Aber die eigentlich wichtige Information für dich und für alle da draußen ist, erinnerst du dich dran, wie ich gesagt habe, alle rechnen damit, es wird ein großes Abrechnungsalbum mit ihrem langjährigen Freund Joe, mit dem sie 6 Jahre zusammen war.
Als wenn ein Freund reichen würde.
Es geht quasi gar nicht um diesen Ex-Freund. Es geht eigentlich nur um so eine Affäre, die einen Sommer lang hatte für ein paar Monate. Das wäre so, als würdest du ein großes Enthüllungsbuch schreiben. So waren meine Jahrzehnte beim Fernsehen. Und Klaas kommt gar nicht vor. Sondern nur so der Aufnahmeleiter damals bei MTV. Und dann denkt man erst, Klaas ist bestimmt erleichtert, weil der jetzt kein Enthüllungsbuch über sich geschrieben bekommen hat. Und im nächsten Moment denkt man aber, das ist ganz schön scheiße für Klaas, dass er gar nicht vorkommt. Und so muss das für diesen Ex-Freund sein. Der war 6 Jahre mit der zusammen, der hat der das Herz gebrochen, mehrmals offensichtlich. Und das Einzige, was vorkommt, ist, ja, wir sind nicht mehr zusammen, voll schade, aber hier dieser Mann mit den engen Jeans, den ich mal kurz ein paar Monate gebumst habe, über den schreibe ich jetzt 20 Songs. Und muss ich ehrlich sagen, an der Stelle von ihrem Ex-Freund würde ich ausrasten.
Aber was für ein guter Move.
Ja, aber ist doch frech. Also natürlich voll guter Move.
Also ich finde das Schöne daran, das Schönste ist doch, mit Erwartungen zu brechen. Man hat gedacht, da kommt das und jetzt kam aber was ganz anderes. Und das ist ja nicht nur auf der Ebene dann ja dann, dass eine Erwartung gebrochen wurde, sondern wie smart von ihr, diesem Typen gar nicht die Genugtuung zu geben, zu sagen, du denkst, du hast mich verletzt und du glaubst, du bist es wert, dass ich auch nur einen Song über dich schreibe, bist du nicht. Sondern, das liebe ich, das finde ich so gut.
Ja,
das
finde ich
so groß und auch so. Ich finde, da merkt man ihr an, dass das schon auch wieder, also so Ausnahmekünstlerin klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, aber ist sie am Ende des Tages. Also, dass sie einfach, es wäre ja so leicht, blöd gesagt, ein Album rauszubringen und alle würden es genauso verschlingen. Aber da hat sich halt jemand etwas mehr Gedanken gemacht und hat gesagt so, nee, das gönne ich ihm nicht, das kriegt er nicht, die Aufmerksamkeit, nein, auf gar keinen Fall. Da kann er mal mich schön am Abend besuchen. Ich schreibe über den
Matty Healy. Ich habe auch das erste Mal es durchgehört und war natürlich fest davon überzeugt, dass da einfach jetzt ein Song nach dem nächsten von meinem London Boy und Goodbye, See You Never, 6 Jahre, warum hast du mich nicht geheiratet? Und es gibt diese kleinen Momente, aber die ersten Songs habe ich so gehört und dachte, hey, das passt doch gar nicht, der ist doch gar nicht tätowiert. Und im nächsten Song war ich so, Moment, da waren die doch schon getrennt. Und im nächsten Song war ich so, Moment mal, es geht überhaupt nicht um ihren Ex-Freund. Und es stimmt, es ist eigentlich die endgültige Genugtuung, aber ich stelle es mir auch wie die endgültige Erniedrigung vor, ja, dass du der einzige Mann im Övre von Taylor Swift bist, der quasi nur 2 Songs bekommen hat, 2 Breakup-Songs, während sie ganze Alben geschrieben hat über Männer, mit denen sie ein halbes Jahr zusammen war.
Ja, aber würde ich sagen, Power Move aktiv.
Ja. Ich habe gestern übrigens auch schon die ersten Taylor Swift Freundschaftsarmbändchen von dem neuen Album bekommen.
Geil.
Und ich bin weiterhin knietief drin. Ich glaube, das Taylor Swift Album wird uns unsere ganze gemeinsame Zeit begleiten. Und da kannst du dich schon mal drauf einstellen, Joachim.
Gut, dann fange ich an, das zu hören. Ich habe noch nicht reingehört.
Ich habe dir eine Playlist gebaut.
Bitte?
Du hast doch gesagt, dass du immer die 5. Songs auf Alben am liebsten magst.
Ach doch, stimmt, das habe ich gesehen.
Und ich habe dir die besten 5. Songs von Taylor Swift Alben auf eine Playlist gemacht, weil sie nämlich auch sagt, die 5. Songs auf den Alben sind für sie die wichtigsten. Und es sind die herzzerreißendsten Songs, die sie geschrieben hat.
Hast du mir das auch so geschrieben? Das ist wahrscheinlich
ich hab dir das als Playlist geschickt, aber ich wusste ja, dass du live im Fernsehen bist. Deswegen
ich erinnere mich, dass ich gesehen habe, dass du mir so eine 5er-Playlist geschickt hast und dachte mir so, witzig, dass du dich damit noch beschäftigt hast. Wie sie sagt auch, dass nur
es ist wirklich insane, das wusste ich selber nicht, das haben mir ganz viele Swifties nach der Podcast-Folge letzte Woche geschrieben, dass Taylor Swift in einem Interview mal gesagt hat, dass für sie der 5. Song auf einem Album auch immer ganz besonders ist und dass sie da eine große Emphase drauf legt und das stimmt auch. Einige meiner Lieblingssongs von ihr sind die 5. Songs von Alben und es sind auch immer die emotional krassesten Breakup-Songs.
Aber das finde ich ja, weil ich habe schon ich habe das ja seit gefühlt 15 Jahren, dass ich weiß, dass Nummer 5 auf einem Album immer mein Lieblingssong ist und habe da auch bei MTV dachte ich immer, es ist eine sehr gute, qualifizierte Frage, so eine etwas differenzierte, andere Blickweise auf ein Album zu geben, wenn ein neues Album von der Band rauskam, die kam bei MTV, habe ich immer gesagt so, und habt ihr auch einen Lieblingssong auf dem Album? Und nie war es die 5 oder habt ihr einen besonders wichtigen, nie war es die 5. Und dann habe ich immer meine 5er Theorie mit denen besprochen und es war hat immer keiner drauf geklickt, deswegen finde ich es jetzt krass, dass du sagst, dass es bei ihr 100% so ist.
Du und Taylor Swift, ihr seid vielleicht verwandt. Meld dich bei uns. Taylor, if you're listening to this, please let us know if you want to meet up with Yoko on the Oktoberfest.
It's a club, you can become a part of it.
Jetzt auf einmal kommt der Club wieder rausgekrochen.
Yeah, it's not so exclusive as you might think, because obviously it's just the two of us, but in the end, there would be a seat for you in this situation here. And we could take care of you too, you know, in kind.
Financially.
Financially, you can take care of us. And also in regards of private jets and everything, but we can take care of you in on a mental level.
Stark. Ich bin mir sicher, da wird sich das Team von Taylor melden.
Ja.
Da wird sie ja nicht Nein sagen zu.
100-fach geschickt bekommen und dann wird sie sagen, die Nerven, blockiert die.
Aber wenn ich von Taylor Swift blockiert worden würde, würde ich mir was antun.
Lass dich einfach so stehen. Nee, bitte nicht, wollte ich gerade noch sagen. Bitte nicht. Mach's bitte nicht. Was ist los?
Ich habe mir gerade, weil ich mich bewegt habe, habe ich mir die Kopfhörer aus den Ohren rausgezogen. Ist auch egal. Es ist auch Zeit zu gehen, Joachim. Es ist Zeit, Tschüss zu sagen für diese Woche.
Es ist Zeit, ja. Ich muss in 2 Stunden zum Sport. Ich muss mich nochmal hinlegen.
Oh, ich muss noch was essen. Ich muss nämlich auch zum Sport. Ich will keine Klimmzüge mehr. Ich hasse Klimmzüge so sehr. Es ist die peinlichste Sache aller Zeiten. Hochgradig aggressiv.
Ja, wir gucken, wie das am 27. Mai ist.
Mhm.
Und dann besprechen wir den Rest.
Mhm. Schön, dass du es möglich gemacht hast, trotz, obwohl du jetzt ja eigentlich nur noch Live-Fernsehen machst.
Ja, ich mache einfach nur noch Live-Fernsehen und da hast du vollkommen recht. Und ich fahre jetzt heute aber ausnahmsweise mal nicht irgendwo hin und bleib mach einfach das. Zu Hause.
Bleib zu Hause.
Ich bleib zu Hause. Eine ganz große Umarmung, Sophie.
Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.